Ich war gestern auf einer Hochzeit und beim Eheversprechen ließ der Pastor sagen, nehmt ihr so und so und so, bis dass der Tod euch scheidet. Und für viele ist dieses, bis dass der Tod uns scheidet, eine Floskel geworden. Aber nicht für Abraham und nicht für Sarah, das war eine Realität. Und wie die meisten Ehen hatten sie auch ihre Aufs und Abs. Es war nicht immer schön, war nicht immer rosig. Das lesen wir auch in 1. Mose. In den letzten Wochen haben wir einige Fälle, solche Fälle betrachtet. Aber sie hielten sich zueinander bis zum Tod und dann starb Sarah. Abraham und Sarah wurden durch den Tod geschieden. Offensichtlich traurig für Abraham. Das lesen wir auch ganz am Anfang, aber nicht die Trauer, sondern der Erwerb eines Grundstücks fürs Begräbnis ist im Vordergrund. Nun, was ist das hier? Sind Geschäfte wichtiger als Trauer um eine Geliebte? Gar nicht. Vielmehr steht hier eine existenzielle Frage im Raum für Abraham, für Sarah, für die Nachkommen. Ja, der Tod ist ein Räuber. Es raubt uns von Leben komplett weg. Sarah wird durch ihren Tod abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Und was ist nun mit ihrem Anteil in den Verheißungen Gottes? Und nicht nur bei ihr, aber auch bei Abraham später und die Nachkommen, die er haben wird in den nächsten Jahren. Ja, wohlgemerkt liegt die Erfüllung von Gottes Verheißung noch Jahre in der Zukunft. Das hat Abraham von Gott schon gehört, 400 Jahre in der Zukunft. Schneidet der Tod sie von dem Empfang von Gottes Verheißung ab? Das ist die existenzielle Frage, die hier im Raum steht. Die klare Antwort ist nein. Auch im Tod werden die Kinder Gottes nicht von Gottes Verheißungen und Segen geschieden. Es wird hier bildhaft für uns dargestellt. Ja, der Tod mag uns vieles rauben, aber sie raubt uns nie, oder der Tod, er raubt uns niemals die Beteiligung und die Anteilnahme in der Erfüllung von Gottes Erfüllung. Das ist die große Botschaft, die wir heute mitnehmen dürfen. Das ist nicht nur eine Botschaft für die Älteren unter uns, denen dieser Tag vielleicht ein bisschen näher liegt. Das ist für uns alle. Weil Gott hat uns berufen, eben uns ständig auf diese Zukunft zu besinnen. Das wird unser Leben verändern, wie wir hier auf Erden leben. Also lass uns einsteigen. Wir dürfen mit Abraham zuversichtlich auf den Tod blicken und über den Tod hinaus blicken. Lass uns die ersten vier Verse anschauen. Ein Tod, der in die Zukunft blickt. Ein Tod, der in die Zukunft blickt. Sarah stirbt mit 127 Jahren, das lesen wir Vers 1, das heißt 62 Jahre, nachdem sie mit Abraham ins gelobte Land hinausgezogen ist. Ja, 72 Jahre. Manche von uns, die meisten von uns, haben diese 72 Jahre nicht hinter uns. Ja, das ist eine lange Zeit. Wir wissen nicht, wie alt Abraham und Sarah waren, als sie geheiratet haben. Aber mit Sarahs 127 Jahren können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie ihre Eichenhochzeit schon hinter sich haben. Eichenhochzeit? 80 Jahre. Oder ihre Marmorhochzeit hinter sich haben. Das ist 90 Jahre. Oder ihre Himmelshochzeit sogar hinter sich haben. 100 Jahre. Nun, Abraham war nicht immer ein liebender Ehemann und Sarah war auch nicht die beste Gehilfin immer. Aber Abrahams Trauer ist offensichtlich in Vers 2, das sehen wir ganz klar. Er klagt und beweint sie. Es ist wirklich eine Klage, die hier beschrieben wird. Also die Worte im Originalsprache geben das her. Und im Nachgang macht er auch wirklich ein teures, ehrenvolles Begräbnis. Ja, also das, Sarah ist Abraham viel wert. Aber eben wie wir bedacht haben, im Fortlauf wird nicht der Tod und der Trauer im Mittelpunkt gestellt, sondern eben der Erwerb von diesem passenden Ruheort für Sarah. Ja, zu dieser Zeit wohnte er wieder bei den Söhnen Heths, ja, in der Gegend von Hebron. haben wir in Vers 2 gesehen. Abraham hatte schon in dieser Gegend gewohnt, ja viele, viele Jahre. Also von Kapitel 13 bis 19 ist er in dieser Gegend gewesen. Ab 20 ist er dann in Beersheba, also letzte Woche waren wir auch in Beersheba. Da war er auch dann viele, viele Jahre, einige Jahrzehnte. Und dann, kurze Zeit bevor Sarah stirbt, zieht er zurück in diese Gegend in Hebron. Ja? Also der ist von Hebron nach Süden, Beersheba, und dann jetzt ist er wieder mitten im Land im Hebron. Und er ist hier jetzt schon gut bekannt, also die Leute kennen ihn schon von damals. Er hat eine gute Stellung unter den Menschen hier. Und dennoch, schaut Vers 4, er ist immer noch nur ein Fremde. Ein Fremdling ohne Bürgerrecht. Denk an einen wichtigen Mann, der im Ausland wohnt. Ja, zum Beispiel, also wir reden hier von einem Fürst, von einem Prinz, Prinz Harry, der in Amerika zurzeit wohnt. Schon ein Ehrengast, aber kein Bürger. Er braucht ein Visum dort. Ja, der Prinz Harry braucht ein Visum in Amerika. Er darf in den USA nicht wählen. Und sein Bleiberecht ist nur über seine amerikanische Frau ihm gewährt worden. Letztlich ist Prinz Harry vom Wohlwollen der amerikanischen Behörden abhängig. Das ist nicht seine Heimat. Und anders geht es nicht Abraham hier an dieser Stelle. Er ist respektiert wie ein Prinz, in Vers 6 wird er so genannt. Aber er genießt noch nicht die Rechte eines Einheimischen. Und deshalb kann er Sarah nicht einfach ohne weiteres begraben. Gewöhnlicher wäre es gewesen für die Menschen dieser Zeit, dass er Sarah zurück in die Heimat nimmt. Ja, die Heimat ist weiter nördlich, also im heutigen Syrien, im Haran oder Irak vielleicht sogar. Man würde dort begraben, wo die Väter sind, ja, wo die Heimat ist. Es ist eigentlich auch heute so. Ja. Obwohl wir viel öfter, viel weiter reisen als jemals zuvor, es ist trotzdem in uns angelegt, wenn wir in den späteren Jahren kommen, dass wir doch zurück in die Heimat wollen. Ja, das ist immer noch in uns angelegt. Viele haben sogar Familiengrab und die wollen dort begraben werden. Ich kenne eine Frau, die mir vor einiger Zeit gesagt hat, sie gehört einer bestimmten Kirche, aber sie will nicht mehr in dieser Kirche sein. Und trotzdem will sie nicht aus dieser Kirche austreten, weil sie ein Familiengrab hat. Ja, und sie will unbedingt dort begraben werden. Und wenn sie austritt, kann sie nicht mehr. Warum ist es Abraham wichtig, Sarah nicht einfach zurück in die Heimat zu bringen, sondern sie im Land Kanaan zu begraben? Auch übrigens ein Thema, das wir nächste Woche auch wieder erkennen werden. Abraham ist wichtig, dass Isaak das Land nicht verlässt, dass er nicht zurück in die Heimat geht, sondern dass er dort bleibt. Warum ist es Abraham so wichtig? Und schaut nochmal Vers 4. Er sucht ein Erbbegräbnis, heißt er. Ja, eine vererbbare Familiengrabstätte. Ja, das soll der Ort sein, wo er, also wo Sarah zuerst, aber später im 1. Mose sehen wir, nicht nur er, sondern alle die Erzväter werden dort begraben werden. Abraham, Sarah, Isaak, Rebekka, Jakob, Lea, die erste Ehefrau von Jakob. Was drückt er damit aus? Das ist unser Land. Das ist unsere Heimat. Wir sind zwar jetzt noch Fremdling, aber die Zukunft ist hier. Abraham blickt in die Zukunft. Ja, über diesen Todesfall hinaus, er blickt in die Zukunft. Er sagt, das wird unsere Heimat sein. Deshalb Eigentum hier. Ja, sein Denkhorizont erstreckt nicht bis zum Ende seiner Lebzeit, sondern darüber hinaus. Die Geschichte geht nach dem Tod Sarahs, nach seinem Tod, nach dem Tod seiner Söhne weiter. Warum? Weil Gott dieses Land uns versprochen hat, die gehört uns. Ja, aufgrund von Gottes Verheißung nimmt Abraham in seinen Gedanken, also nimmt in Abrahams Denken die Zukunft im Land viel mehr Raum als der Tod, der Verlust, die er gerade erlebt hat. Ihr Lieben, wie geht es uns, wenn wir mit Tod konfrontiert sind? Haben wir diesen Blick auf das Danach, das darüber hinaus, oder ist es vielmehr einfach dieser Verlust vor Augen? Wenn jemand stirbt, wird versucht, die Hinterbliebenen zu trösten, manchmal mit Worten wie die von Sirius Black von Harry Potter. Ich weiß nicht, ob ihr das erinnert oder ob ihr die Filme überhaupt kennt, aber da sagt er, diejenigen, die uns lieben, sind nicht wirklich weg, sondern du findest sie hier im Herzen. Das sind so Trostworte, die wir versuchen, uns einzureden. Aber wie tröstend sind sie wirklich? Viele von uns, vielleicht alle von uns, haben schon Todesfälle erlebt in unseren Familien. Sind solche Worte wirklich tröstend? Geben sie uns Mut, Zuversicht, Freude, Hoffnung? Und wenn wir ehrlich sind, sehen wir keine Zukunft nach dem Tod. Es ist wirklich ein Rauben, ja, entrissen. Und deshalb ist es traurig und es darf traurig sein. Aber die Wahrheit ist auch, dass es gibt eine Zukunft nach dem Tod in Jesus Christus. Und deswegen mit dieser Trauer darf auch Trost und Hoffnung, Freude, Blick in die Zukunft geben. Ich habe in der Nähe vom alten Südfriedhof in München gewohnt. Ein schöner Friedhof. Und in der Mitte vom südlichen Teil dieses Friedhofs gibt es eine Inschrift, also mittendrin, so gibt es eine Inschrift, Geburt des Lebens Anfang, Tod des Lebens Aufgang in Jesus Christus. Ich fand das immer sehr bewegend, sehr schön. Und also diese Inschrift ist um ein großes Kreuz herum. Ja, ein Riesenkreuz überragt alle anderen Gräber in diesem Friedhof. Wunderbares Bild. Der Tod ist ein Räuber, das ist ein schlimmer Dieb, aber Jesus steht da drüber. Jesus ist größer als der Tod. Und deswegen gibt es Hoffnung für uns, deswegen gibt es Zukunft für uns, über den Tod hinaus. Der Tod wurde durch Jesu Tod und Auferstehen ein für alle Mal besiegt. Und das allein ist der einzige Grund unserer Hoffnung im Tod. Ja, wir reden nicht Schönes ein, ob es stimmt oder nicht. Nee, das ist eine lebendige Hoffnung, die wir haben. Jesus hat unsere Zukunft nach dem Tod garantiert. Diese Woche hatten wir Gemeindeabend gehabt und da ging es um Jesus, der, also in Johannes 5 wird Jesus dargestellt als jemand, der Tod in sich hat. Und es war so schön, mittendrin jemand sagt, wow, dann müssen wir den Tod wirklich nicht fürchten. Genau. Dabei möchte ich den Schmerz des Todes nicht kleinreden. Das haben wir auch schon besprochen. Der Tod ist ein schlimmer Räuber. Und da ist keine Polizei, den man anrufen kann, um diesen Dieb zu stoppen. Tod ist schlimm. Aber ein Christ verzweifelt nicht über den Tod. Denn für einen Christ, es ist ein bisschen so, stell dir mal vor, heute wird dein Opel Corsa gestohlen. Ist blöd. Aber wie wäre deine Reaktion, wenn du weißt, morgen bekommst du ein BMW? Nicht so schlimm. Ein Christ weiß, dass an der Stelle von allem, was der Tod wegnimmt, Neueres, Besseres, Unvergänglicheres, Ewiges dazu kommt. Deshalb darf für Christen nicht der Verlust des Todes im Vordergrund stehen, muss nicht, sondern die lebendige, sichere Hoffnung des ewigen Lebens. Ja, wie für Abraham damals gibt es auch für Christen eine herrliche Zukunft über den Tod hinaus. Das ist der Fokus, das ist der Fokus, das ist im Vordergrund für Abraham. Was steht für dich im Vordergrund? Verlust oder Hoffnung? Wenn du Jesus nicht kennst, lass bitte dir niemand einreden, dass der Tod nicht so schlimm ist. Der Tod ist schlimm. Der Tod ist ohne Jesus der Eingang in die ewige Verdammnis, heißt es in der Bibel. Eine fürchterliche Zukunft. Da ist wirklich kein Grund zur Hoffnung, nur Verzweiflung. Aber durch Jesus wird diese schlimme Zukunft in eine wunderbare gewendet. Und du darfst das erleben durch Glauben an Jesus Christus. Und lieber Christ, du hast es schon erlebt, das ist eine Realität über dich. Und ist es nicht besonders zu wissen, dass das dunkelste Tal, der Tod, gleichzeitig der Weg, die Tür in die ewige Hoffnung, die wir haben, ist es nicht wunderbar zu wissen? Es ist erstaunlich, den Tod von einem Christ zu erleben. Einfach die Hoffnung, die da ist. Keine Verzweiflung, Hoffnung. Es ist schön. Nicht, weil der Tod kleingeredet wird, sondern weil wir wissen, was die Hoffnung danach ist. Und diese Person weiß, was die Hoffnung danach ist. Der Tod hat seinen Schreck verloren, da die Zukunft danach sicher und so viel schöner ist. Deswegen kann Paulus verrückte Worte wie folgende sagen: Mich verlangt danach aufzubrechen, bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Paulus war nicht lebensmüde, er weiß aber, wo die Zukunft, was die Zukunft ihm bringt. Während die Welt den Tod fürchtet, aus gutem Grund, und aus dem Tod nur Verlust erwartet, darf für uns die Herrlichkeit nach dem Tod im Vordergrund stehen. Die Zukunft stand für Abraham im Vordergrund und deshalb wollte er unbedingt die Grabstätte kaufen, koste was es wolle. Das ist, was wir in den nächsten Versen aussehen, Verse 5 bis 16. Eine Grabstätte, die die Tür ins gelobte Land aufstößt. Abrahams Bitte, im Land zur Verfügung zu stellen, lesen wir Vers 5 und 6. Die Hethiter scheinen wohlwollend. Ja, Abraham pflegt mit ihnen eine gute Beziehung seit Kapitel 14. Und die sagen auch, ne, also du darfst dir deinen Platz aussuchen, Abraham. Ja, Abraham hat auch einen im Blick, in Vers 7 und 8, dieser Feld von einem der Bürger des Landes, Ephron. Da gibt es so eine passende Höhle dazu. Das sieht für ihn gut aus. Nun, das klingt alles sehr wohlwollend von den Hethitern und die sind ihm auch grundsätzlich wohlgesinnt. Aber die wollen nicht unbedingt verkaufen. Ja? Er hat klar gemacht, ich möchte ein Erbbegräbnis, ich möchte einen Besitz. Sie bieten ihn aber an, hey, mach einfach dein Begräbnis bei einer unserer Länder. Ja, das bleibt schon in unserem Besitz, aber du darfst es behalten. Nicht behalten, also im Sinne von, du darfst es für deine Begräbnis benutzen. Kein Problem. Die Hethiter verstehen, er will schon ein Eigentum. Aber die machen ihnen ein Alternativangebot. Ja? Also da muss man auch die Kultur von dieser Gegend kennen. In Deutschland ist man sehr direkt. Man sagt, was man will, beziehungsweise was man nicht will. Das ist auch okay. Aber nicht im Nahen Osten. Das kommt sehr unhöflich vor, ja? Nein zu sagen. Das ist auch beschämend. Deswegen macht man ein Alternativangebot. Ich war in Libanon vor ein paar Jahren und da wurde eine besondere Kurbehandlung für uns geplant, also für die Gruppe, mit der ich unterwegs war. Und als der Tag kam, gingen wir zu diesem Ort und da gab es viele andere Kunden, die auch bezahlen würden. Deswegen haben sie Priorität gehabt und wir wurden nicht so priorisiert. Von daher haben sie uns zu einem Café genommen, also Kaffee trinken und so. Und ich dachte, wir warten nur, bis es wieder Platz gibt. Aber es hat sich herausgestellt, wir wurden zum Kaffee genommen als Alternativ, weil das ging nicht mehr. Ja? Das war es damit. Die haben es nicht direkt gesagt, ja, das ging nicht mehr. Die haben nur Alternativangebot gegeben. Ja? Das ist eine Kultur, die einfach sehr, sehr hoch schätzt, nicht beschämt zu werden. So. Und das ist, was hier abgeht. Ja? Dieses ständig hin und her, diese so sehr viel ehrerbittende Sprache, die wir auch lesen und sagen, hey, du bist großer Mann und Abraham verneigt sich und so weiter. Das verstehen wir in diesem Kultur. Das ist einfach eine Art und Weise zu kommunizieren. Aber was klar dabei wird, ist, sie wollen nicht verkaufen, Abraham will aber unbedingt verkaufen. Interessanterweise auch, was Ephron macht, er bietet das an als Geschenk, Vers 10 und 11. Das klingt auch sehr großzügig. Auch hier habe ich gelernt in Libanon, es gibt eine unausgesprochene Regel dort. Erstens, also wenn jemand Interesse zeigt, man bietet das als Geschenk an, aber es wird erwartet, dass man verneint. Ja? Das ist quasi die unausgesprochene Regel. Aber Abraham sagt, nein, ich will das nicht als Geschenk, ich will das wirklich kaufen. Ja? Nenne mich deinen Preis. Es ist mir wichtig, dass ich das kaufe. Ja? Übrigens auch, ein Grund, warum Abraham das unbedingt kaufen will und nicht einfach so das Geschenk bekommen will, ist auch in dieser Kultur, wenn du irgendwas geschenkt bekommst, hast du eine Bindung, ja, eine ungute Bindung. Du bist dieser Person dann plötzlich schuldig, auf irgendeine Weise. Deswegen ist es ihm so wichtig, nein, ich möchte das kaufen. Ich möchte es mir erwerben. Am Preis wird genannt 400 Schekel, das sind 9 Kilogramm Silber, also ein Haufen Geld. Aber der Ephron sagt, was ist das zwischen mir und dir? In anderen Worten, also er weiß, Abraham hat Geld, er ist sehr reich. Und damit sagt er einfach, es ist was, als würde es dir nicht viel kosten, oder Abraham? Und für Abraham, er sagt, ja, ich nehme das, ja, Vers 16. Er will dieses Eigentum, koste was es wolle. Und dann sehen wir auch oft diese Betonung, dass er das auch öffentlich machen will. Ja? Vers 10, Vers 11, Vers 13, Vers 16. Vor den Augen der Menschen der Gegend, vor den Ohren der Menschen der Gegend. Er will klar machen, das wird wirklich mein heute. Ja, das zukünftige Generationen werden keinen Anspruch darauf haben und ihr seid alle Zeugen davon. Das ist wirklich unser, mein Land. Und damit fasst Abraham mit immer mehr Entschlossenheit vor dem Land. Wir haben schon gesehen in Kapitel 21, der hat schon einen Brunnen in Beersheba beansprucht für sich. Aber jetzt geht er einen Schritt weiter. Er kauft sich ein Land, er erwerbt sich ein Land, das nicht nur für seine Lebzeit gilt, sondern über sein Leben hinaus. Ja, ein Stück Land, wo er auch im Tod ansässig ist. Also wir sehen hier, dass Abraham, weil er glaubt an Gottes Verheißungen, eben diese Schritte macht, um eine Tür da schon reinzulegen, um einen Fuß in der Tür da schon reinzulegen. Wir sagen, ich möchte schon so einklopfen, ja? Tür öffnen. Ja? Er will durch dieses Familiengrab, das eben nicht nur für Sarah gemeint ist, sondern als Familiengrab, er will sich an der Erfüllung von Gottes Verheißung beteiligen. Sinnbildlich, wenn man so will, er will sich im Land einsehen, ja? Eingesät werden, Wurzel schlagen. Erstens Früchte von der Verheißung Gottes werden. Abraham hat übrigens im Glauben nicht nur an die Tür angeklopft, er will wirklich so einen Blick in die Verheißungen Gottes erhaschen. Ja, und warum macht er das alles? Weil er kann kaum warten. Ja, er sieht so aus für mich ein bisschen wie ein kleines Kind, der sich freut auf ein Geschenk, der unter dem Baum steht, Weihnachtsbaum. Und es ist sehr groß und gepackt, und schön gepackt. Und er nimmt immer ein bisschen von dem Geschenkpapier weg, um zu sehen, was da drin ist. Das habe ich selbstverständlich nie gemacht, als ich Kind war. Aber so kommt er rüber. Ne? Er will beanspruchen, mehr und mehr. Und da stellt sich für uns die Frage, in Bezug auf die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, freuen wir uns so sehr drauf, auf die Erfüllung von Gottes Verheißungen? Ist das uns wert genug? Sehnen wir uns danach? Setzen wir uns dafür ein, wie er das hier macht? Koste, was es wolle, sagt er. Ne? 400 Shekel? Ja, nehme ich. Gott will, dass wir danach ausgerichtet sind. Gott will, dass wir bewusst mit dieser fröhlichen Erwartung leben. 2. Timotheus 4,8 verspricht er eine Krone für alle, die sein kommen, lieben, heißt es. Ja, das ist die Ausrichtung von unserem Leben als Christen. Wir freuen uns über das Kommen von Jesus, mehr als alles andere. Ist das der Fall bei uns? Das darf der Fall bei uns sein. Aber oft ist das nicht der Fall. Warum? Was hindert uns, so eine große Vorfreude zu hegen? Vielleicht sind es alte Dinge in unserem Leben, die wir nicht zurücklassen wollen. Es können schlechte Dinge sein in unserer Vergangenheit, die uns weiterhin belasten. Es können auch alte Gewohnheiten sein. Es können bestimmte Freundschaften sein, die wir lieber aufgeben sollten, weil sie uns ablenken von den wichtigen Sachen. Also das kann ein Grund sein. Wir schauen zu oft zurück. Ein anderer Grund kann sein, wir gehen faule Kompromisse ein. Bindungen. Ja, die Welt wird versuchen, uns noch an sich zu binden. Die Hethiter haben versucht mit diesem Angebot. Wir machen dir einfach ein Geschenk. Welche Dinge versucht die Welt in unserem Leben, uns an sich zu binden? Wo gehen wir faule Kompromisse ein? Oder fühlen wir uns im Hier und Jetzt noch viel, viel zu sehr zu Hause? Wir sind hier noch sehr komfortabel. Jesus sagte, wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Sind die Dinge dieser Welt für uns noch ein Schatz? Es ist nicht oft so, dass anstatt sinnbildlich einen Fuß im gelobten Land zu haben für uns, also unsere Ausrichtung nach dem himmlischen Heimat, dass wir viel mehr darauf bedacht sind, einen Fuß noch in der Welt zu haben. Ihr Lieben, alle diese Dinge legen Steine in den Weg unserer Vorfreude. Abraham, getrieben durch Gottes Verheißung, hegte Vorfreude auf die Erfüllung der Verheißung. Und deshalb macht er alles, um dieses feste Fundament, dieses feste Eigentum, im gelobten Land zu erwerben. Das darf uns zeigen, wie es aussieht, auf Gottes Verheißung zu warten. Nicht einfach so mit gefalteten Händen oder ja, das kommt irgendwann, sondern er freut sich drauf. Und er fängt an, ein bisschen so die Geschenke auszupacken, soweit es geht. Und das würde für ihn, also dieses Eigentum, die er bekommen hat, würde für ihn und seine Nachkommen zu einem dauerhaften Besitz. Und das wird betont in den letzten Versen 17 bis 20. Ein Eigentum, das dem Volk Gottes für immer gehört. Also in den letzten Versen hören wir jetzt nichts wesentlich Neues. Das ist einfach eine ständige Betonung, Wiederholung von dem, was schon gesagt wurde. Es wird nochmal betont, dass dieses Eigentum zum Abraham übergeht, Vers 17. Und es wird auch präzisiert, alles, was dazu gehört. Es gehört alles, also das wird so die Rahmen abgesteckt, sagt, alles, was da drin ist, ist seins. Und dann wird nochmal betont, dass dieser Kauf von vielen Hethitern bezeugt wurde, Vers 18. Ja, und dann zum zweiten Mal wird auch betont, Vers 19 und dann, also Vers 19 und erstes Mal in Vers 2 war das, dass es in Hebron ist, im Land Kanaan. Ja, zweimal, in Hebron, im Land Kanaan. Nun, jeder zu der damaligen Zeit hätte gewusst, Hebron gehört im Kanaan. Ja, das war jetzt keine Kaff inmitten von nirgendwo, das war eine wichtige Stadt, die Leute wussten. Warum wird also hier betont, dass es im Kanaan ist? Das ist für uns. Damit es für uns präzisiert wird, unterstrichen wird, dass es im Land der Verheißung. Und dann wird nochmal bestätigt, Vers 20, Eigentümer wechselst. Nicht mehr Ephrons Eigentum, es ist Abrahams Eigentum. Warum diese Wiederholungen? Der Autor wird klar machen, dieses Land gehört wirklich Abraham und seinen Nachkommen. Es ist fest, dauerhaft Familienbesitz. Schon hier und jetzt im Land. Obwohl die volle Erfüllung noch 400 Jahre später kommt. Und dieses kleine Stück Land, vielleicht auf den ersten Blick für uns unbedeutend, wirkte für die Israeliten in den folgenden Jahren wie eine Anzahlung auf das ganze Land. Das Jahrhundert später als Ganzes dann in den Besitz der Nachkommen Abrahams übergehen würde. Ja, diese Grabstätte, wo alle Erzväter der Israeliten begraben wurden, diente als Garantie. Das ist wirklich unser Land. Und wie wichtig wäre das für ein Volk, der zum Beispiel versklavt wurde in Ägypten? So viele Jahre, heimatlos, verwahrlost, entwurzelt, schutzlos den Ägyptern ausgeliefert, leben in der Fremde. Ja, der Trost dann zu wissen, dort drüben, im Kanaan, gibt es schon ein Stück Land mit unserem Namen drauf. In unserem Volk gehört. Unser Eigentum. Wo unsere Väter schon sind und wir eines Tages auch. Was für ein Trost für sie. Vor allem in den Momenten, wo sie dachten, oh, wir wissen nicht lange, wie lange noch wir noch hier in der Fremde sind, versklavt, aber eines Tages wissen wir gehen dahin. Ja, die Wichtigkeit von Eigentum und Heimat wird einem erst dann bewusst, wenn die Heimat einem entrissen wird, nicht wahr? In den Filmen Der Hobbit gibt es eine zentrale Szene, die eine Wende in der Geschichte von Bilbo Baggins ist. Ja, Bilbo Baggins wird anfangs gegen seinen Willen in eine Mission von verwahrlosten Zwergen reingeholt. Diese Zwerge wollen ihre Heimat zurückerobern und die brauchen Bilbos Hilfe dafür. Und in dieser Schlüsselszene, also bisher hat Bilbo immer gefragt, oh, soll ich gehen, oh, eigentlich vermisse ich meine Heimat, oh, soll ich gehen, oh, ich will nicht wirklich. Und in dieser Schlüsselszene hat Bilbo die Möglichkeit, zurück in seine Heimat zu gehen, die Zwerge zu verlassen, zurück in seine Heimat zu gehen. Er entscheidet sich aber dafür, weiterzugehen. Warum? Er erklärt, seht mal, ich weiß, dass ihr an mir zweifelt, ich weiß, dass ihr das schon immer getan habt und ihr habt recht. Ich denke oft an Bag End, also seine Heimat. Ich vermisse meine Bücher und meinen Sessel und meinen Garten. Seht ihr, dorthin gehöre ich. Das ist mein Zuhause. Deshalb bin ich zurückgekommen, weil ihr keines habt. Kein Zuhause. Es würde euch genommen. Aber ich werde euch helfen, es euch zurückzuholen, wenn ich kann. Das ist der Grund, warum er zurückgeht. Weil Bilbo Baggins erklärt für uns, etwas sehr Wichtiges über uns Menschen. Beheimatet sein ist Grundbedürfnis. Heimatlos sein ist dagegen dramatisch. Das ist eine Tragödie. Anstrengend, nicht schön, unsicher. Und die meisten von uns hier in einer gewissen Hinsicht wissen nicht wirklich, wie es sich anfühlt, entwurzelt zu sein, ohne Heimat. Die meisten von uns, vielleicht alle von uns, haben das noch nie erlebt, Gott sei Dank. Ja, nicht einen Ort zu haben, den man seinen eigenen nennen kann. Aber in einer anderen Hinsicht kennen wir als Christen das alle doch. Als Christen sind wir in dieser Welt heimatlos. Wir haben hier keine bleibende Stadt, heißt es in Hebräer 13, 14. Die Welt ist nicht unser Zuhause. Und wenn wir bewusst als Christen leben, merken wir auch, dass wir eigentlich hier nicht gehören. Wir merken, dass wir Fremde sind, nicht wahr? Wir werden nicht wirklich von unseren Mitmenschen verstanden. Wir werden nicht wirklich von unseren Mitmenschen ernst genommen. Wir erleben oft keinen Respekt in der Gesellschaft. Unsere Meinungen werden oft, wenn es gut geht, einfach nur als altbacken verspottet, aber immer mehr wird sogar als gefährlich gesehen. Wir sind gefährlich für die Gesellschaft. Dinge, die wir für wichtig oder heilig erachten, wird zunehmend profaniert, verachtet, durch den Dreck gezogen. Andererseits wird Sünde zelebriert, gefeiert, gut geheißen. Wir haben gerade jetzt Pride Month. Wir fühlen uns nicht wohl, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Es ist wahr, wir sind nicht zu Hause, wir sind Fremde. Wenn wir gottgefällig leben wollen, wird die Welt uns nie akzeptieren, nie letztendlich. Wir werden nie wirklich dazugehören. Wir sind in dieser Welt heimatlos, aber wir sind nicht heimatlos. Auf keinen Fall sind wir heimatlos, weil wir haben ein Eigentum schon da drüben. Das auf uns wartet. Da steht unser Name schon auf dem Türschild oder Klingel, was auch immer, wie es dort aussieht. Jesus hat dieses Eigentum für uns erworben. Nicht mit 400 Schekel, mit seinem eigenen Blut hat er es erkauft. Und Jesus ist schon dort. Aber anders als Abraham und die Erzväter, die dort tot waren, im Kanaan, ist Jesus nicht tot dort, sondern lebendig, auferstanden. Er ist vor uns gegangen, bereitet alles für uns vor. Und wir dürfen uns darauf freuen, eines Tages ihm hinterherzugehen. Und in der Zwischenzeit gibt er uns eine Einzahlung auf dieses ewige Eigentum. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist, der uns gegeben wurde, wir haben gerade über in Pfingsten darüber nachgedacht, der Heilige Geist, der uns gegeben wurde, ist die Anzahlung davon. Wow, was für eine große Anzahlung. Ja, Anzahlung ist normalerweise so ein kleines Teil von dem Großen. Jesus gibt uns eine Anzahlung, der eigentlich alles schon ist. Gott selbst. Das ist unsere Anzahlung. Das zeigt, dass er wirklich unser Eigentum garantiert. Er kann das nicht noch größer garantieren. Und er sichert uns diese Dinge immer wieder neu durch sein Wort, wenn wir seine Verheißung neu hören. Und das ermutigt uns. Das gibt uns Mut, das gibt uns Kraft, das gibt uns Freude, das gibt uns Frieden, auch inmitten von Trübsal im Leben. Und Gott sichert uns in allem zu, dass dieses Eigentum fest ist. Ja, es geht nicht nur bis zum Tod, bis das Tod uns scheidet. Nein, es geht über den Tod hinaus, über alle Mächte hinaus. Römer 8, 38 und 39. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Schöpfung uns scheiden kann von seiner Liebe. Für uns Christen ist nicht, bis der Tod uns scheidet. Es ist eine für immer. Es gehört uns für immer. Deshalb dürfen wir mit Abraham angesichts des Todes hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und uns mutig für die Erfüllung seiner Verheißungen im himmlischen Land vorbereiten. Weil das himmlische Land ganz sicher unsere Heimat ist, unser Eigentum. Ich bete.